Im Alten Testament gibt es zwei Menschen, zwei Propheten, die als Vorläufer von Jesus verstanden werden, die also uns in besonderer Weise zeigen, wie Jesus sich selbst verstanden hat. Also ich stelle mir das so vor, dass Gott schon mal ein Bild malen wollte davon, wie er selber seinem Volk und darüber hinaus allen Menschen in Jesus Christus begegnet. Und diese beiden Propheten heißen Elia und Elisa. Und deswegen ist gerade so im ersten und zweiten Buch Könige im Alten Testament ganz viel Botschaft von Jesus. Und ich möchte euch heute Abend so einen Einblick geben in eine Situation, in der Elisa mit einer besonderen Bitte konfrontiert wird. Und ich habe als Beispiel für diese Bitte auch das Problem, was die Leute zu Elisa bringen, mal mitgebracht. Das werdet ihr gleich erkennen, wenn ihr dem Text aufmerksam zuhört. Und wer das mitlesen möchte, wer also die Bibel dabei hat, dann könnt ihr jetzt Zweite Könige, das Buch der Zweite Könige 2, Vers 19 aufschlagen. Die Bürger von Jericho kamen zu Elisa und sagten: Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage. Nur das Wasser ist schlecht. Es verursacht Fehlgeburten bei Menschen und bei Tieren. Bringt mir eine Schale, eine ganz neue, befahl Elisa, und füllt sie mit Salz. Als sie ihm die Schale gebracht hatten, ging er damit von der Stadt zu der Wasserquelle und schüttete das Salz hinein mit den Worten: So spricht der Herr, ich mache dieses Wasser wieder gesund, es wird niemand mehr den Tod bringen und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Seitdem ist das Wasser in Ordnung, bis heute, genau wie Elisa es gesagt hat. Soweit dieser biblische Bericht, ein kleiner Bericht. Und ich denke, dass wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, oder auch als Menschen, die vielleicht sagen, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was es mit Jesus auf sich hat, von diesem Text und von der Botschaft dieses Textes profitieren können für unser persönliches Leben. Und dazu schauen wir uns mal so ein bisschen genauer an, was wird hier eigentlich gesagt. Zum einen, dass Jericho ein schöner Urlaubsort ist. Das wird hier gesagt. Die Bürger dieser Stadt, die kommen zu Elisa und sagen: Elisa, unsere Stadt ist wirklich super. Das ist eine wunderschöne Stadt. Sie hat eine ausgezeichnete Lage. Und das stimmt, dass es eine schöne Stadt ist. Eine Oase wird sie auch genannt. Manche haben das auch so ganz blumig als Paradies in der Wüste von Juda, eine Steinwüste, beschrieben, da sie eben diese Quelle hat und damit eine Oase in ihrer Umgebung ist. Ganz grün. Sie liegt ja sehr tief. Diese Stadt ist die tiefste, größte oder die tiefste Stadt der Erde, meines Wissens. Und sie ist nach Kenntnisstand auch eine der ältesten Siedlungen, die es überhaupt gibt. 9000 Jahre alt. Sie wird die Palmenstadt genannt. Und die Bürger der Stadt, als sie zu Elisa kommen, sagen sie also, dass die Touristen sich bei uns wohlfühlen. Das ist ein Ding. Das ist sehr schön. Also äußerlich ist alles das ganz wunderbar. Nur wir, die wir in der Stadt wohnen, das merkt kein Tourist. Das merkt keiner, der uns mal besuchen kommt. Das merken eigentlich nur Leute, die in der Stadt wohnen. Die merken, hier stimmt etwas nicht. Der schöne Schein trügt. Und diese schöne Fassade, die so außenrum ist, diese schöne Stadt, das trügt. Denn unsere Wasserquelle, die unsere Stadt versorgt und die für uns so die Lebensader ist, die verursacht Fehlgeburten. Die verursacht Fehlgeburten bei Menschen und bei Tieren. Ich denke jetzt an eine Begegnung in Oldenburg. Von Oldenburg haben wir ja vorhin gehört. Auch in der Fußgängerzone sprach ich mit einer Frau. Als ich ihr sah, dann guckte sie so ein bisschen kritisch auf diesen Flyer, den ich ihr gab, und sagte dann: Ach, das ist von irgendeiner Kirche, oder? Ja, sagte ich so ungefähr. Und dann sagte sie: Ja, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben. Das ist doch alles, das hilft doch nicht. Außerdem brauche ich sowas auch gar nicht. Ich komme ganz gut alleine zurecht. Ich brauche keinen Gott, ich brauche auch keine Kirche, die mir dabei irgendwie auf die Füße hilft. Und das Interessante war, wir haben uns dann noch ein bisschen länger unterhalten, war, dass sie während des Gespräches dann auf ganz viele Nöte ihres Lebens zu sprechen kam. Auf ganz viele Nöte von Einsamkeit und auch, dass sie sich haltlos fühlt. Und da dachte ich so, ja, dieser äußere Schein, diese äußere Fassade kann auch bei Menschen manchmal ganz anders aussehen, wie Menschen auftreten, als sie wirklich innen drin sich empfinden. So ähnlich wie man auch das, ja, wie wir das vielleicht von uns selber wissen, dass das, was andere als Bild so von uns sehen, vielleicht als starke Personen oder als Menschen, die so mit dem Leben gut zurechtkommen, aber wir selber, wir wissen auch sozusagen, wie die Innenseite ist und meinetwegen, wie schwer uns manches fällt. Wir kennen unser Herz und wir wissen auch, wo vielleicht dann so mal Zweifel kommen. Und mancher, der noch nicht lange Christ ist, der sagt, der merkt dann, wenn er auch die ersten grundlegenden Zweifel am Glauben hat und sich fragt, warum gibt es eigentlich so wenige Menschen, die Jesus vollends vertrauen? Warum sind so viele vielleicht meiner Klassenkameraden völlig uninteressiert an Fragen nach Gott oder nach Jesus? Dann kommen vielleicht Zweifel, ob das so wahr ist, der Glaube an Jesus. Und diese Zweifel, sozusagen, das ist so etwas, was wir eigentlich zunächst mal nur selber wissen. Und was diese Bürger Jerichos gut machen, ist, dass sie das offenbaren und dass sie das bringen und sagen, also so sieht unsere Situation aus. Wir wollen nicht drum rumreden, ist zwar außen alles ganz schön, ganz in Ordnung, aber innen drin, da stimmt irgendwas nicht und da brauchen wir Hilfe, Elisa. Und so glaube ich, ist das heute auch, dass wir immer in jedem Gottesdienst letztlich eine Einladung von Jesus vor Augen haben, dass er sagt, was dir Not macht, was dein Leben bedrückt, damit sollst du jetzt kommen und damit kannst du auch zu mir kommen. Denn wenn wir sozusagen das so versuchen, uns so mit Ausreden oder so durchzuschlängeln, da haben wir selber letztlich auch nichts von. Ihr kennt das, dass es sehr leicht ist für uns Menschen, Ausreden zu erfinden. Eine sehr kreative fand ich für Leute, die gerne Schokolade essen und sich selbst davon überzeugen wollen, dass Schokolade eigentlich gesund ist. Ja? Die lautet folgendermaßen. Schokolade ist gesund. Ja? Sie enthält Vitamine, Vitamin A zum Beispiel, Folsäure, ja? Relativ viel Phosphor, auch etwas Magnesium. Ja? Ist also relativ gesund, schon mal von diesen Zutaten. Außerdem, sie ist vegetarisch, ja, ist auch für vegetarische Kost geeignet. Das klingt ja auch schon mal sehr gesund, ja. Kein Fleisch, ist klar. Und entscheidend, Sie wissen, woraus Schokolade hergestellt ist? Aus Kakaobohnen. Das heißt, Schokolade ist Gemüse. Ja, also ist eine wichtige Information, auch für Kinder, ja. Schokolade ist Gemüse. Für die Bürger von Jericho helfen sozusagen Ausreden letztlich nicht. Wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, also wir vergessen mal einfach, dass da tiefer liegende Probleme auch da sind, wir feiern einfach, wie schön unsere Stadt ist, dann würde dieses Problem auch sich nicht aus der Welt schaffen lassen. Und darum ist jetzt interessant zu schauen, sie kommen zu Elisa und wenn wir überlegen, was ist hier eigentlich schon in dieser Stadt vorgefallen, dann merken wir, dass diese Stadt Jericho ja schon eine Geschichte hat. Und zwar war sie den Leuten von Jericho, und das hatten die Bürger von Jericho, glaube ich, auch vor Augen, sie war als ein Ort des Fluches bekannt. Es ist so, dass die Israeliten, als sie nach Kanaan in das verheißene Land kamen, dass Josua einen Fluch ausgesprochen hat, gemeinsam mit dem Volk, über denjenigen, der diese Stadt wieder aufbaut. Und er hat gesagt, also wer diese Stadt wieder aufbaut, den trifft ein Fluch Gottes. Dessen Sohn wird sterben, dessen erster Sohn wird sterben, wenn er die Fundamente legt, und dessen jüngster Sohn wird sterben, wenn er das erste Tor in die Stadtmauer einziehen lässt. Und so ist das auch gekommen, das ist im ersten Buch Könige, ist das verzeichnet. Und das bedeutet, für die Bewohner Jerichos spielte hier noch etwas ganz anderes hinein. Hier spielte mit hinein, dass sie selber eine Ahnung davon hatten, was es bedeutet, nicht unter dem Segen Gottes sozusagen zu sein. Also sie verstanden vielleicht, zumindest die diese Geschichte der Stadt kannten, sie hatten vielleicht den Eindruck, wir sind eine verfluchte Stadt. Wir sind ein Ort des Fluches, etwas, wo letztlich kein, ja, damit kann auch Gott nichts anfangen, weil da sozusagen etwas Negatives angelegt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch Menschen so geht, dass Menschen sagen, also letztlich mit meinem Leben, das ist irgendwie so schon durcheinander, da ist so viel auch kaputt gegangen oder Schlechtes gewesen, damit kann Gott auch nichts mehr machen. Das ist sozusagen, das ist halt so, und wir würden vielleicht nicht sagen, das ist ein Fluch, aber wir würden vielleicht sagen, naja, also da hilft halt nichts mehr. Da ist alle Mühe vergebens. Jetzt haben sich natürlich Leute Gedanken darüber gemacht, vielleicht haben sie vorhin auch überlegt, was war das eigentlich, was mit dieser Quelle los war. Und die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass das Erreger Fibrillatiose waren, die also diese Quelle verunreinigt haben. Was auch immer das Problem war bei dieser Quelle, es war etwas, was jetzt an Elisa herangetragen wird. Und Elisa sagt jetzt nicht, ja, das tut mir leid. Also da irgendwie in eurer Geschichte, da ist was falsch gemacht worden, ja, so da sind Fehler passiert, diese Stadt hätte nie aufgebaut werden müssen, ihr seid selber schuld. Nein, Elisa sagt, bringt mir eine neue Schale, eine unbenutzte Schale. Ich habe in unserer Küche, wen verwundert's, keine ganz neue Schale gefunden, aber zumindest eine, die noch relativ neu aussieht und die mal mitgebracht. Und ich habe mich gefragt, warum Elisa eine neue Schale haben möchte. Warum er, um jetzt wirklich auch Heilung für die Situation zu bringen, warum er eine neue Schale und warum er Salz verwendet. Und mir ist dann aufgefallen, dass eigentlich immer, wenn Gott etwas grundlegend tut, dass er dann sozusagen von einer Neuschöpfung oder einem neuen Beginn redet. Als Jesus später auftritt und gefragt wird, wie fängt denn das Reich Gottes an, da sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Du musst nochmal neu beginnen. Und da hat der Gesprächspartner gesagt, das ist doch gar nicht möglich. Wie soll das denn beginnen? Wie soll das denn möglich sein? Und Jesus hat das nochmal bestätigt und gesagt, doch, es ist so, wenn Gott etwas neu machen will, wenn er sozusagen auch mit Menschen neu beginnen will, dann muss etwas völlig Neues her. Da reicht es nicht irgendwie, etwas umzufunktionieren, etwas zu renovieren. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das zieht sich dann so durch das Neue Testament durch, dass das auch im Korintherbrief beispielsweise davon geredet ist, dass ein Neues geworden ist. Und was ist da gemeint? Was ist bei Jesus gemeint? Hier ist gemeint, dass ein Mensch so ganz grundlegend erneuert wird, wenn er Jesus Christus in sein Leben aufnimmt. Das heißt also, so die erste Fragestellung jetzt vom Neuen Testament her gesehen, wie wird etwas wieder heil im Leben, ist die erste Fragestellung, bist du von Neuem geboren? Also ist da sozusagen eine neue Schale gebracht worden? Ist etwas Neues in dein Leben eingezogen? Das ist die erste Frage. Und so ist das bei Elisa. Das war sicherlich etwas aufwendig. Vielleicht haben auch Leute gefragt, ob nicht auch eine Schale zu benutzen ist, die schon mal gebraucht wurde. Das wäre jetzt einfacher und schneller zu beschaffen. Aber Elisa sagt, nein, das soll eine neue Schale sein. Und dann nimmt er Salz. Und Salz, ich habe hier auch ein Salz übrigens drin in dieser Schale. Das ist nicht normales Kochsalz, nicht Natriumchlorid, sondern ein anderes Salz. Aber ich habe auch mal ein Salz da reingepackt. Und jetzt nimmt Elisa das und schmeißt das in das Wasser rein. Ich denke, dass er nicht umrühren konnte so. Aber immerhin tut sich eine ganz große Veränderung auf. Die war nicht so sichtbar wie hier, aber diese Veränderung war spürbar, sie war merkbar. Und das Interessante bei dieser Veränderung, was die Bewohner von Jericho dann merken konnten, also eine Veränderung, wie Gott sie hier schafft, die lässt sich sozusagen erst Jahre danach letztlich feststellen. Aber die Zusage, die Elisa hier gibt, die gibt den Bürgern von Jericho die Sicherheit, dass hier wirklich eine Veränderung passiert ist. Er sagt nämlich, während er das Salz da hineinschüttet, sagt er etwas, eine Verheißung für diese Leute von Jericho. Er sagt, so spricht der Herr, also so spricht Gott. Ich mache dieses Wasser wieder gesund. Es wird niemand mehr den Tod bringen und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Das heißt, hier wird den Leuten eine Verheißung mitgegeben und sie sehen, was Elisa gemacht hat. Aber sie konnten sich auch vorstellen, dass eine Quelle, die eine ganze Stadt, eine ganze Umgebung versorgt, dass die nicht jetzt sozusagen menschlich gesehen gesund werden kann durch eine Schale voll Salz. Sondern das, was Gott ihnen sagt, ist letztlich die Verheißung. Und sie werden erst sehr viel später sehen können, ob Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Unser Text greift da schon vor, sozusagen in die Zukunft hinein und sagt, ja, genau so ist es gekommen. So wie Gott das angekündigt hat, so hat er das dann auch vollzogen. Warum hat er Salz genommen? Warum hat Elisa Salz genommen? Salz war damals ein Alltagsgut, es war ein wichtiges Gut, sicherlich fürs Haltbarmachen, auch fürs Reinigen letztlich, ja, fürs Haltbarmachen in erster Linie. Aber es war etwas völlig Gebräuchliches und es gab keinerlei Mangel in Palästina an Salz. Das heißt, es war nicht etwas, um das man feilschen musste, wo man sozusagen hohe Preise für bezahlen musste, sondern es war wirklich etwas Alltägliches. Und das, meine ich, bedeutet jetzt für uns gesprochen, dass Gott letztlich, wenn diese Grundlage gelegt ist, wenn diese Grundlage einer Neuschöpfung da ist, dass dann die Möglichkeit, heil zu werden und dass Gott eingreift, dass das durch sehr Gewöhnliches passiert. Dass das durch sehr Gewöhnliches passiert, dass es letztlich nicht sozusagen etwas ist, wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir da ganz bestimmte Riten oder so vollziehen, um Gottes Arm zu bewegen. Sondern dass es etwas ist, was Gott wirklich zur Verfügung stellt und was jedem da zur Verfügung stand. Was also nicht etwas Besonderes ist, das ist was für die Lieblinge, Lieblingsschüler Gottes, sondern die Barmherzigkeit Gottes für die Bürger von Jericho oder auch für einen Menschen, der ihm vertraut, ist unabhängig davon, ob derjenige sagen, so besondere Leistungen vorweisen kann oder sagen kann, ich habe hier irgendwie besonders viel geleistet. Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Bild. Und dann gibt es zu dieser Verheißung, die Elisa dann ausspricht, auch noch eine Bewandtnis mit dem Salz. Es gibt im Alten Testament einen Salzbund. Das war ein Vertragsschluss, der zur damaligen Zeit üblich war. Das heißt, man hat gemeinsam gegessen und hat auch etwas Salz untereinander geteilt. Und damit wurde deutlich gemacht, dieser Vertrag ist unwiderruflich. Dieser Vertrag ist ganz eindeutig zwischen uns geschlossen. So ein Bund, Salzbund, schließt Gott zum Beispiel mit David. Der wird auch an anderer Stelle in der Bibel erwähnt, zum Beispiel im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 13. Und hier in dieser Stelle wird da nochmal sozusagen, gibt es darin nochmal eine besondere Bewandtnis. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Den Bewohnern von Jericho wurde nicht gesagt, ja, passt mal auf. Also, wenn Gott etwas jetzt für euch tut, also ihr habt ja schon dieses Missgeschick gehabt, dass ihr überhaupt diese Stadt aufgebaut habt. Das müsst ihr jetzt erstmal korrigieren. Da müsst ihr erstmal das und das und das tun. Sondern dieser Vertragsschluss sozusagen, der hier mit Salz besiegelt wird, der geht ganz einseitig von Gott aus. Und Gott sagt, ich zeige euch meine Barmherzigkeit. Ich gebe sozusagen euch ein Signal meiner Liebe und auch meiner Kraft, die für euch zur Verfügung steht und die euer Wohl möchte. Und das ist das Besondere an dieser Stelle. Das bedeutet für mich, dass ich glaube, dass wir zum einen sehr ehrlich sein sollten mit dem, was uns Not macht. Und dass es nichts nützt, sozusagen, sich über eine Fassade aufrechtzuerhalten oder zu sagen, na ja, außenrum ist doch alles toll, wenn wir merken, dass wir wirklich mit einer Not leben, dass wir diese auch gerade vor Gott, gerade vor Jesus öffnen. Und dass wir dann, wenn wir merken, dass er in unser Leben hineinspricht, dass wir dann fragen, uns selber fragen können, ist bei mir zum einen diese neue Schale ins Leben hineingekommen? Ist mein Leben von Neuem geboren? Als Start dafür, dass Gott in mein Leben eingreifen kann und Veränderung schaffen kann. Und wenn dann das passiert ist, dann dürfen wir Gott bitten, dass er uns in Barmherzigkeit, in Liebe begegnet. Und dann wird er das vielleicht durch ganz gewöhnliche Dinge tun. Durch ganz schlichte Dinge tun und uns wohltun. Und in manchen Fällen denke ich, dass das so ist wie bei den Bewohnern von Jericho, dass das Ergebnis dessen, was Gott uns gibt, nicht sofort greifbar ist, nicht sofort merkbar vielleicht ist, aber dass Gott uns eine Verheißung auf den Weg gibt und sagt, ja, ich werde für Gesundheit sorgen. Und so wie dieses Wasser, wie es davon, wie er das davon hat, dieses Wasser werde ich gesund machen und es wird keinen Tod mehr bringen. Amen. Ich möchte gern mit euch beten. Ihr könnt gern dazu sitzen bleiben. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben in diesem Bericht gesehen, wie barmherzig du mit den Bewohnern von Jericho umgegangen bist und wie du deine Größe gezeigt hast, deine Kraft gezeigt hast, ihnen eine Verheißung mitgegeben hast und das, weil sie einfach bereit waren, diese Not zu öffnen und dir zu bringen und sich dir so richtig anzubefehlen darin. Und dafür danken wir dir. Wir beten darum, dass jeder von uns, der jetzt vielleicht auch so mit der eigenen Situation beschäftigt war und wo wir uns gedacht haben, was in meinem eigenen Leben meinst du, dass du uns das ja wach hältst und auch im Gedächtnis hältst, dass wir zu dir kommen können und dass wir erleben, wie du in unser Leben hinein diese Verheißung des Heil- und Gesundmachens hineinsprichst und dass wir erleben können, wie du wirklich Heilung schenkst. Dafür danken wir dir, dass das passiert, bitten dich um deinen Segen für jeden Einzelnen darin. Amen.